Herzlich willkommen zu meinem Kanal jargon.cmg.de. Ich habe unter anderem Fußballmanagement studiert und bei Mainz 05 in der A-Jugend Fußball gespielt. Als ehemaliger Jugendspieler von Mainz 05 und meinem damaligen Traum, Fußballprofi zu werden, interessiere ich mich für diejenigen, welche es werden wollen, es geschafft haben oder daran gescheitert sind, Fußballprofi zu werden. Wie nah sie an ihren Traum herangekommen sind und welchen Herausforderungen sie auf diesem Weg ausgesetzt waren. Daher habe ich mit Sebastian Geider, ehemaliger Spieler von Waldhof Mannheim, Mainz 05 und SVW in Wiesbaden sowie Kleinkarben gesprochen. Ja, und da darf ich heute den Sebastian Geider begrüßen. Ja, freut mich besonders. Ja, Sebastian, stell dich doch einmal gerne vor.
Holger, erstmal vielen, vielen lieben Dank. Für die Zuhörer, die mich nicht kennen, Sebastian Geider mein Name. Ich war selbst aktiv als Fußballer oder Berufsfußballer, wie man es bezeichnen kann. Manche nennen es auch Profi. Für Waldhof Mannheim, Mainz 05 und den SVW in Wiesbaden. Das sind so die bekanntesten Stationen. Auf einem gewissen Level bin dann quasi, wenn man es Karriere nennen kann, nach der Karriere dann in den bezahlten Fußball aber auf der anderen Seite gerutscht. Arbeite jetzt als Head Scout und Berater und freue mich natürlich auf den Austausch mit dir über alles Mögliche, was im Fußball passiert, um den Fußball herum und natürlich auch, um euch Einblicke zu geben in mein Tätigkeitsfeld.
Ja, perfekt. Ja, vielen Dank, dass es bei dir auch geklappt hat. Freut mich besonders. Ja, da gehen wir auch schon über zur ersten Frage. Ne? Du hast es ja schon erwähnt, du hast bei Mainz gespielt, bei Wien, bei Kleinkarben und bei Waldhof Mannheim. Ab wann wusstest du, dass du das Zeug hast, sag ich mal, Fußballprofi zu werden? Und wie hat alles begonnen?
Also ganz, ganz spannende Frage. Tatsächlich wusste ich eigentlich nie. Fußball war meine Leidenschaft von klein auf. Ich habe einen älteren Bruder, ich habe einen jüngeren Bruder und ich bin in so einer Blockhaussiedlung groß geworden, wo dann wirklich auf dem Tagesplan stand Fußball, Fußball, Fußball. Es gab damals nicht so die ganzen, ich sag mal, Nebengeräusche, wie es sie heute gibt. Somit war es für uns wirklich täglich Fußball, Fußball, Fußball. Und du siehst es ja in meinem, ich nenne es mal Werdegang. Ich war selbst noch als aktiven Spieler in der Bezirksoberliga, heutzutage Gruppenliga tätig oder was ist tätig, habe dann noch gespielt beim SV Wiesbaden, quasi in der 7. Liga, um dann durch vielleicht Glück, Zufall, harte Arbeit, Talent, ich weiß nicht, wie man es nennen kann, und auch natürlich Gottes Segen, dann irgendwo in die 3. Liga reinrutschen zu können.
Ja, also spannende, sag ich mal, Karriere, spannender Anfang auf jeden Fall, wie du es geschildert hast. Du hast das gesagt, du bist von der 7. in die 3. Liga gewechselt, zu Mainz 05 damals. Ja, wie hast du diesen Sprung gemeistert? Und ja, war das dann auch schon der Start deiner Karriere als Fußballer?
Ja, so kann man es bezeichnen. Ne? Wie gesagt, es war sehr, sehr viel Glück dabei. Wir haben mit meiner Mannschaft damals im SV Wiesbaden um den Aufstieg gespielt, sind auch damals aufgestiegen in die Verbandsliga. Und der damalige Torwarttrainer von Biebrich 02, also einem Konkurrenten, der damals schon in der Verbandsliga war, Jürgen Dachtler, Gott hab ihn selig, der hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum Manni Lorenz, der auch damals so der Kadermanager war von den Mainzer Amateuren. Und er hat gesagt, du, da spielt einer, der ist nicht so schlecht, schau ihn dir mal an. Und so war es, dass die Mainzer dann in Wiesbaden waren, mich zweimal gesehen haben, mich zu einem Probetraining eingeladen haben. Und dann stand für mich natürlich fest, da dieses Probetraining wahrzunehmen. Das Lustige an der Geschichte ist noch gar nicht, weil wir ja später auch zum Thema Fußball kommen, Resilienz und Sonstigem. Also ich war eine Woche, bevor ich das Probetraining bei Mainz 05 gemacht habe, war ich bei einem Oberligisten, also eine Liga tiefer, im Probetraining und habe da wahrscheinlich genauso ein Probetraining abgeliefert, wenn man es so nennen kann, wie in Mainz. Aber der Oberligist sagte, nee, passt nicht. Ein anderer Verein sagte, nee, passt nicht. Und dann kamen die Mainzer, die der Ranghöchste waren, und haben mich dann genommen. Also es war einfach, wie gesagt, ein guter Zufall. Zum Glück war ich vorbereitet, weil ich jeden Tag einfach nur gespielt habe. Und natürlich war das ein krasser Unterschied, weil du jetzt auch sagst, ein Beginn der Karriere, also von 2 bis 3 Mal die Woche Training zu 2 Mal am Tag in der Vorbereitung war ein Quantensprung. Ne? Und ich habe bestimmt 6 Monate gebraucht, um erstmal auf dieses Niveau zu kommen, um erstmal irgendwo anzukommen. Natürlich rein körperlich. Fußballerisch, glaube ich, war ich schon auf dem Niveau, weil ich da einmal Straßenfußballer kannst du überall mitzocken, aber es war halt schon von der Physis enorm und körperlich. Ein enormer Sprung.
Ja, glaube ich. Und da haben sag ich mal, diese 6 Monate hattest du, oder sagen wir mal so, hattest du die Freigabe von deinem alten Verein bekommen, bist du da, konntest du zumindest auch direkt dann eingesetzt werden, oder hattest du da vielleicht auch noch Hürden, die du überwinden musstest?
Nein. Also ich bin ja damals im Sommer nach unserem Aufstieg mit dem SV Wiesbaden zu Mainz gewechselt, war dann fester Bestandteil des damals Regionalliga-Kaders, was ja die dritte Liga war. Also das war auch schon ein enormes Niveau, wenn man bedenkt, wer alles bei Stuttgart 2 gespielt hat. Also ich habe mir das letzte Mal so eine Aufstellung angeguckt, da war halt Mario Gomez, Bernaglio, Alexander Klepp und wie sie alle hießen, haben da mitgespielt. Also das Niveau war schon enorm, zu der damaligen Zeit auch. Und ja, ich war die ganze Saison über hinweg, wie gesagt, Bestandteil dieses Kaders. Ich kam nicht wirklich zum Einsatz. In den Testspielen ja, in den Pokalspielen ja, in der Liga nicht. Ich war, glaube ich, insgesamt nur 4, 5 Mal im Kader, aber es hat jetzt meinem Weg nicht wirklich irgendwo geschadet, sondern klar war es damals ein harter Kampf, aber nichtsdestotrotz war es für mich fußballerisch fördernd und auch dann vielleicht auch so augenöffnend, was dann meinen Traum anging, dann doch im Fußball Fuß zu fassen.
Ja, vor allem für dich wahrscheinlich persönlich. Also Persönlichkeitsentwicklung ist ja da auch immer, was man irgendwie mitnimmt in dem Alter, gerade wenn man dann, sag ich mal, weiß nicht, wie alt warst du da?
Ich wurde 20, ich wurde tatsächlich 20. Damals gab es sowas wie Berater nicht, damals oder zumindest nicht für Jungs auf dem Drittliganiveau. Das waren dann schon Berater für Bundesligaspieler. Das kam dann erst nach und nach. Meine Eltern mussten arbeiten, die hatten keine Zeit, sich mit Fußball zu befassen und sonstiges. Dementsprechend war ich die ganze Zeit auf mich allein gestellt. Ne? Also es war jetzt nicht so wie heute, wo du, was weiß ich, mit einem Sportpsychologen sprechen kannst oder mit dem oder mit dem oder mit dem. Ich habe alles für mich selbst verarbeitet, musste selbst meinen Weg gehen. Also bin ich dann auch gegangen und für mich war klar, ich will Fuß fassen. Ich habe mich jeden Tag im Training mit den Jungs gemessen. Ich glaube, ich war auch gut genug, um das zu zeigen, aber letztendlich hat es dann vielleicht doch am Glück gefehlt oder am Momentum oder der Trainer hatte keine Lust, mich aufzustellen. I don't know. Es war, wie gesagt, ein schwieriger Weg da in dem ersten Jahr Profifußball. Aber es hat mich geprägt für die nächsten Stationen und dementsprechend würde ich sogar das als positiv bewerten.
Und hast du vielleicht noch ein Beispiel für die Zuhörer, wo du sagen würdest, okay, es gab gerade in dieser Zeit eine besondere Hürde, die du nehmen musstest, also neben dem, was du natürlich schon gesagt hast, dass du auf dich allein gestellt warst, es auch keine Berater gab oder sonst, sag ich mal, hast du irgendeinen einen Moment, wo du sagst, daran erinnere ich mich jetzt heute noch?
Ja, es war, also die größte Hürde war es halt, sich Woche für Woche für Woche irgendwo zu motivieren. Ne? Also es hat ja nichts gebracht, sich irgendwo ausholen zu wollen oder sonstiges. Das gab es für mich nicht. Sondern ich bin relativ nach dem Abschlusstraining immer in die Kabine, wie alle anderen auch. Und alle anderen haben dann geguckt, ob sie im Kader waren. Ich habe dann immer von unten angefangen, weil wenn ich nicht die 18, 17 war, war ich nicht im Kader. Aber dementsprechend stand dann für mich fest, nicht nach Hause zu gehen und Trübsal zu blasen, sondern dann bin nach Hause gegangen, hab meinen Ball gepackt und bin dann auch mit 20 Jahren nach wie vor noch weiterhin auf den Platz gegangen, egal wo der Platz war, ne? Und habe einfach dann weiterhin trainiert an der Technik, an Freistößen, sonstiges, was dann vielleicht auch irgendwann mal eine Spezialität von mir war, ich nenne es mal so. Aber die Hürden gab es jedes Mal aufs Neue und ein Paradebeispiel war, wo ich glaube, weil ich ja jetzt im Beraterbusiness bin, wo vielleicht alle Berater, Eltern oder so auf die Barrikaden gehen würden, gab es für mich nicht. Wir sind nach Regensburg gefahren, wurde der 19. Mann mitgenommen, der war ich. Super Anekdote in dem Fall. Der war ich, weil ein Spieler eventuell verletzt gewesen wäre. Ja, und dann sagt der Trainer, ja, wir wissen noch nicht, wer im Kader ist. Und ja, dann ging es an die Zimmerverteilung und alle waren in einem Doppelzimmer und ich war in einem Einzelzimmer. Also wer eins und eins zusammenzählen kann, wusste, wer nicht im Kader ist, ne? wenn es nicht so läuft. Und das war auch der Fall, aber das war mir bewusst, war natürlich kein allzu leichter Abend in Regensburg für mich, aber selbst da ging immer weiter. Es ging immer weiter.
Ja, mega. Also für dich in dem Moment vielleicht nicht, aber du hast quasi das als Challenge genommen, als Herausforderung und hast quasi dich durchgekämpft und einfach Tag für Tag weitergemacht. Ja, ist auch bemerkenswert, gerade mit 20 Jahren da auch, sag ich mal, diesen Fokus zu behalten und sich selbst auch wahrscheinlich immer wieder zu motivieren.
Ja, ich glaube, es war mir in die Wiege gelegt, so blöd das jetzt klingt. Ne? Wie gesagt, ich habe mit vielen Älteren gespielt, als ich angefangen habe. Da habe ich, glaube ich, in der E-Jugend angefangen. Dann hatten wir nur eine D-Jugend. Mein älterer Bruder hat in der B-Jugend gespielt, weil es keine anderen Jugenden gab. Und dann habe ich manchmal als D-Jugendlicher in der B-Jugend damit gekickt. Wäre ja heutzutage auch unmöglich, aber für mich war jedes Spiel besonders. Also du konntest in jedem Spiel lernen, du konntest in jedem Spiel besser werden. Und dementsprechend, ich war, glaube ich, ja, mit 13 bin ich einen Ort weiter gewechselt, bin nach Hause gekommen, habe zu meiner Mom gesagt, hier, ich spiele nächstes Jahr da. Sie hat mich nur gefragt, wie fährst du da hin? Sag ich, mein Bus, sagt sie, okay, cool, kriegst die Monatskarte. Also ich musste mich so wie, ich nehme an, dass es bei dir nicht anders war oder generell bei der älteren Generation, wo die Eltern dann wirklich keine Zeit hatten, jedes Wochenende irgendwo den Sohn nach München, Ingolstadt und was weiß ich, 400 Kilometer zu begleiten, war es so, dass man auf sich allein gestellt war. Was uns natürlich aber irgendwo keinen Abbruch getan hat, weil wir relativ schnell und gut waren in unserer eigenen Entscheidungsfindung. Und das ist das, was sich dann natürlich auch aufs Feld widerspiegelt. Wenn du selbst entscheiden kannst, bist du schon mal ein Stück weiter als viele Fußballer heute.
Ja, definitiv. Ja, also ich hatte dann das Glück, dass mein Vater mich gefahren hat tatsächlich. Und wir hatten aber auch nicht die weiten Fahrten bis nach, wie du es jetzt gesagt hast, Regensburg oder Stuttgart oder ähnliches, ne? Das war ja Verbandsliga damals, das heißt also eine unter der Regionalliga sozusagen. Da hatten wir den Preis, sag ich mal, Rheinland-Pfalz dann. Das war noch im Rahmen. Ne? Das weiteste war, glaube ich, Kaiserslautern dann oder so, ne?
Ja. Kenne ich. Also wie gesagt, auch nur für die Zuhörer. Also ich habe, weil viele ja heutzutage sagen, ja, wo muss mein Sohn spielen, um Profi zu werden? Also ich habe in der Jugend nie höher gespielt als Bezirksliga. Also ich habe sogar noch in der B-Jugend in der A-Klasse gespielt und es hat trotzdem irgendwo funktioniert, weil ich sage, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann kann man eigentlich nur gut sein. Was streicht es eigentlich? Dann kann man nur gut sein, kann man nur gut werden. Und das müssen sich halt viele Kinder, auch wenn es heute, wie gesagt, viele Möglichkeiten gibt mit Handy und sonstigem, einfach hinter die Ohren schreiben, weil der Fleiß wird immer belohnt. Fleiß wird früher oder später immer belohnt. Und viele sagen, hast du Glück gehabt. Aber auch hier habe ich meine Definition von Glück. Und Glück ist lediglich das Resultat harter Arbeit.
Ja. Und Glück ist vielleicht dann noch das i-Tüpfelchen, würde ich sagen, ne? zu deiner harten Arbeit, dass das vielleicht dann noch dazukommt. Ja.
Absolut. Also man muss vorbereitet sein. Ne? Viele sind nicht vorbereitet.
Ja.
Viele erwarten etwas und dann bekommen sie die Chance und schaffen es einfach nicht, weil sie einfach nicht auf dem Niveau waren. Und das ist, glaube ich, mittlerweile das Naturell des Menschen, einfach nach vielen Sachen zu streben und selbst vielleicht noch nicht so weit zu sein. Stichwort ist ein Prozess. Also für mich ist mittlerweile alles ein Prozess im Leben. Man muss erstmal gewisse Sachen durchlaufen, um dann vorbereitet zu sein. Aber ja, dem muss man halt positiv und optimistisch entgegensehen. Und natürlich auch Arbeit reinsetzen.
Ja, definitiv. Ja, nee, ich stimme mich zu. Das richtige Mindset, Motivation, dranbleiben. Es ist nicht so einfach, aber es gibt immer auch diejenigen, die es halt geschafft haben. Ne? Oder immer noch schaffen. Also es ist zwar eine Kunst, würde ich sagen, aber es ist auch machbar. Ne? Also wenn man es wirklich möchte, wie du gerade eigentlich schon gesagt hast. Hattest du da auch, sag ich jetzt mal, weil wir auch von Motivation und Selbstmotivation gesprochen haben, hattest du auch vielleicht mal einen Soundtrack, der dich dann nochmal zusätzlich gepusht hat? Also ich denke jetzt da zum Beispiel mal hier an so ein Lied von Rocky Balboa, so der Klassiker auf den alten Filmen, ja, wo man dann sieht, wie der sich dann selbst motiviert. Kriegt man ja manchmal auch so ein eigenes Bild für. Ne?
Wie war es denn bei dir? bevor ich das jetzt bei mir verrate.
Okay, bei mir. Also ich spreche jetzt mal von heute, weil damals, ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern, aber wenn ich mich selbst motiviere, dann höre ich tatsächlich auch mal solche Art von Musik, ne? Sei es jetzt aus irgendwelchen Filmen oder Motivationsreden, ne? Also sowas, also ich bin halt so ein Typ, den das halt anspricht, ne? Also ist, glaube ich, auch jeder anders motivierbar, würde ich jetzt behaupten. Dass es vielleicht auch nicht zwingend ein Lied gibt, aber kann ja sein, dass es, dass du da auch jetzt eine Hymne oder irgendwas Spezielles hattest, was, wo du gesagt hast, dann weiß ich, wo mein Weg hingeht.
Tatsächlich hatte ich das nicht. Also bis zu unserem, also bei mir war es so, ne? Bis zum 18. Lebensjahr war es nicht so wirklich mit Internet und allem. Und wenn, dann hast du dir Rocky irgendwo bei YouTube dann zu Hause angucken müssen, aber dem war nicht so, als ich dann vielleicht bei Mannheim war, hat es variiert. Also ich habe auch mal klassische Musik gehört, um für ein Spiel einfach vielleicht entspannter zu sein. Also ich weiß es von Zidane, ich habe es mal gelesen, der hat auch klassische Musik gehört. Komm, ich probiere das mal aus. Mhm. Dann war es mal Deutschrap, dann war es mal Rocky. Aber letztendlich ging es ja auch immer darum, früher gab es Musik auf dem Handy nicht ganz so, ne? Dementsprechend musstest du entweder einen MP3-Player haben oder einen Discman oder so. Jetzt für die jüngere Generation, falls sie nicht wissen, was das ist, können sie ja nochmal nachgoogeln, aber für uns, ja, also ich hatte da jetzt nicht wirklich irgendein Motivationslied. Für mich ging's. Meine einzige Motivation war immer, die Anerkennung zu bekommen, dass wenn ich nach dem Spiel runtergehe, dass die Leute sagen, ey, das war der Beste auf dem Feld. Und die hatte ich tatsächlich. Also ich gehöre bis heute nicht zu dieser Follower-Generation, die immer nur irgendjemanden folgt und sagt, der ist toll, sondern ich versuche irgendwo meine eigenen Fußspuren zu hinterlassen. Und das kann ich auch nur jedem Jugendspieler raten. Folgt nicht so viel, sondern geht ins Spiel und gebt Gas, dass ihr A, erstmal die Besten innerhalb eures Teams seid und B, natürlich dann auch die Besten auf dem Feld. Also ich habe auch gegen Basti Schweinsteiger und Co. gespielt und man wollte immer besser sein als die Jungs. Also ich kannte die Jungs erstmal nicht. Dann hieß es, guck mal, der ist der und der hat einen Ausrüstervertrag. Und für mich war es immer Ansporn genug, dann zu sagen, ey, ich will gucken, wie gut ich bin. Ich will gucken, wie weit der jetzt im Vergleich zu mir ist. Ist er schon weiter? Was muss ich verbessern? Was macht er gut? Und dementsprechend wollte ich es mir beweisen und auch den anderen beweisen. Und das war für mich Motivation genug.
Okay, ja, schön. Also gut, interessant, dass auch, dass du da auch mal klassische Musik gehört hast. Ist ja jedem das seine, so. Also von daher ist es ja gar nicht verwerflich, sondern man kann ja tatsächlich dann auch sich entspannen oder regenerieren, gerade wenn es dann zum wichtigen Spiel geht, unter anderem, dass man da vielleicht einfach weiß, okay, wie kann ich mich am besten auf den Wettkampf vorbereiten? Im Gegenzug hattest du dann oder hast du auch, sag ich mal, Regenerationstipps nach dem Spiel, nach dem Training, wo du sagen kannst, das hilft besonders, also Eistonne oder ähnliches?
Nein, das gab's zu meiner Zeit nicht. Es ist jetzt nicht 100 Jahre her, in dem ich gespielt habe, das klingt zwar so, aber ich hatte noch nicht mal eine gescheite Spielvorbereitung. Es gab keine Ernährungspläne oder sonstiges. Wenn ich überlege, in dem Jahr, als ich dann von Wiesbaden nach Mainz gewechselt bin, aus der 7. Liga, da haben wir sonntags noch um 12 Uhr als Familie zusammengesessen und gegessen. Also klassisch mit Klößen, Rotkraut, Hähnchenbrust und sonstigem. Das war jetzt nicht die optimalste Spielvorbereitung, aber es hat trotzdem funktioniert. Und mit der Regeneration, also man wusste klar, Eistonnen gab es jetzt in dem Fall nicht so. Man wusste, dass kaltes Wasser hilft. Aber ich glaube, natürlich war das Spiel früher langsamer und sonstiges. Heutzutage ist das ja alles sehr athletisch und nochmal vielleicht noch kräftezehrender. Aber früher hat man samstags gespielt. Sonntags war dann Spielersatztraining für die, die nicht gespielt haben. Die anderen sind dann ausgelaufen. Und dann war man vielleicht nochmal, wenn es hier oder da mal gezwickt hat, beim Physio. Und montags war Day Off, also so wie es eigentlich heute auch klassisch ist, ne? Aber jetzt bestimmte Regenerationstipps hatte ich damals nicht. Also würde ich sicherlich heute anders machen, auch was vielleicht die Ernährung angeht, aber die gab es damals nicht.
Okay. Ja, wie gesagt, hat sich auch die Zeit so ein bisschen verändert. Aber so war das halt, genau, wie du schon gesagt hast, ja. Und es hat auch funktioniert, von daher. Ähnlich wie ja. Ohne Internet, ohne Handy hat auch einiges funktioniert. Jetzt funktioniert es auch. Also man hat natürlich von allen Sachen immer wieder was Neues, was man lernt oder was man mitnehmen kann, würde ich behaupten. Du hattest ja schon erwähnt, oder wir hatten schon gesprochen, du hast bei Mainz gespielt, bei SVW und bei Waldhof Mannheim. Wo hattest du dich, sag ich jetzt mal, am besten gefühlt und wo hat es dir eigentlich am besten gefallen und warum? Einfach da nochmal, dass wir nochmal drauf eingehen können.
Ja, also alle drei Stationen waren natürlich vom Prestige spannend, ne? Für mich so der ganz neue Einblick in den Profifußball oder in den bezahlten Fußball in Mainz. Damals als Nobody, als jemand, der nicht wusste, wie der Fußball auf dem Level funktioniert. Das hat mich auch keiner vorbereitet. Deswegen wieder der Prozess. Das hat alles ein bisschen gedauert. Aber man musste sich halt die Zeit nehmen. Das war sehr, sehr spannend. Ich durfte ein paar Mal unter Jürgen Klopp trainieren bei der Bundesligamannschaft, aber nicht, weil ich so super war, sondern weil die Amateure dann natürlich schon beim Spiel waren und dann oben aufgefüllt werden musste, aber es war immer wieder gut. Ne? Dann auch, ich weiß noch, vom Bayern-Spiel, dann durfte ich den Sey Roberto machen, als wir 11 gegen 11 gespielt haben. Hab dann auch, glaube ich, ein Lob vom Kloppo eingeheimt, durfte da auch ein Testspiel mitmachen gegen Hassia Bingen mit den Profis. Ja, für so einen kleinen Jungen, der irgendwo aus dem Fußball nichts kommt, war das schon super. Dann natürlich die Station mit Waldhof Mannheim war ja schon überragend. Da war ich 24. Die Fans sind bis heute noch krass. Das ist eigentlich ein Verein, der mindestens in die zweite Liga gehört, wenn da natürlich Stabilität im Umfeld wäre. Aber wir haben damals in der vierten Liga gegen Darmstadt gespielt. Waren es, glaube ich, 12.000 Zuschauer. Wir haben, wenn ich mich zurückerinnere, 2-1 zurückgelegen, Gewinn dann noch 3-2, da hat natürlich die Hütte gebrannt. In Darmstadt das Gleiche, in der SAP Arena ein geiles Turnier gespielt als Underdog, bis ins Finale gekommen gegen die Eintracht. Also es waren schon coole Sachen, die auch dann natürlich einen geprägt haben. Die Jahre davor haben mich zum Glück vorbereitet darauf. Ich habe auch, ich glaube, 28 oder 29 Spiele in der Saison gemacht, also Stammspielerpotenzial, ne? In dem Sinne, klar hatten wir dann, als drumherum viel passiert, wo dann die ersten Erfahrungen gemacht wurden, wo keine Gehälter mehr gezahlt wurden, weil der Verein ein bisschen klamm war und sonstiges. Aber auch das hat eingeprägt und dann zum Schluss, das war Wien Wiesbaden, die erste Mannschaft in der dritten Liga, wir in der Regionalliga. Ich wurde ja relativ spät geholt, Ende September, weil es nicht ganz so lief. Man wollte die zweite Mannschaft in der Regionalliga halten. Ich war einer der Älteren, einer von drei oder vier Älteren, die geholt wurden. War also dann mit meinen 25 Lenzen einer der Leader, sage ich mal. War cool, eine junge Truppe zu führen, dann auch zu gucken, ne, wer so seinen Weg geht dementsprechend. Haben auch die Klasse gehalten und ja, das war auf jeden Fall spannend, aber insgesamt, um das, wenn man dann ein Resümee ziehen soll, war natürlich Waldhof Mannheim war top, war richtig gut, auch die Testspiele gegen Hoffenheim und Bayern und was weiß ich was, das war schon eine andere Qualität.
Ja, also ja, spannende Karriere, auf jeden Fall, viele Stationen und viel Erfahrung, die du sammeln durftest. Wenn man jetzt nochmal zurückblickt, beziehungsweise wenn du jetzt einen Rat geben könntest, sag ich mal, aus deiner heutigen Perspektive, was könntest du, sag ich mal, jungen Talenten auf den Weg geben? Und was hat sich deiner Meinung nach zwischen damals und heute am Mindset des Spieler oder Spielerinnen geändert?
Dadurch, dass ich ja in dem Bereich nach wie vor tätig bin als Head Scout und aber auch in der Beratung, habe ich mit vielen jungen Spielern zu tun, auch mit Top-Talenten, ne, deutschlandweit. Und dementsprechend gebe ich eigentlich immer den gleichen Ratschlag. Natürlich sprichst du viel von Mindset, das braucht man heutzutage, absolut. Motivation braucht man auch, klar. Aber für mich ist halt wichtig, es gibt immer eine gewisse, wie soll ich sagen, nach der Euphorie, sage ich immer, kommt die Disziplin. Zu Beginn sagt jeder, ja, ich bin motiviert und alles. Aber wie viel Disziplin bringst du auf, um dein Ziel zu erreichen? Wie viel Resilienz hast du? Und das hat sich so ein bisschen geändert. Heutzutage sind schon viele Eltern einfach federführend, weil sie die Jungs, man kann es den Eltern nicht verübeln, vor Fehlern bewahren wollen, aber dadurch machen die Jungs ihre eigenen Erfahrungen nicht. Viele Jungs verpassen, eigene Erfahrungen zu haben. Viele Jungs sind dementsprechend immer, ich nenne es mal, mit einem Auge schielend auf die Eltern, okay, wer hilft mir jetzt in der Situation? Und Fußball lebt von Aktion, Reaktion auf dem Platz, von individuellen Entscheidungen. Das bedeutet, jedes Kind muss irgendwo selbst entscheiden, ne? Und wenn wir schon so weit kommen, dass dann ein Papa sagt, ja, heute ziehst du mal die roten Schuhe an, weil es geregnet hat, anstatt die blauen, der Junge sich aber mit dem blauen wohlfühlt, dann ist das nicht gesund. Und deswegen kann ich nur jedem Kind raten, trefft eure eigenen Entscheidungen und allen Eltern aber auch sagen, hier, lasst die Kinder auch eigene Fehler machen. Keine gravierenden, sondern die einfachen kleinen Sachen. Lass sie erstmal hinfahren. So wie beim Fahrradfahren. Du kannst auch nicht das Kind immer auffangen, ne? Selbst wenn es dann irgendwann Fahrrad fahren kann, wird es sicherlich hier und da mal stürzen. Und das ist auch im Fußball so. Lass die Kinder einfach laufen, weil, wie ich es auch gesagt habe, viele Eltern sind dann in jedem Training und ohne es jetzt auch negativ zu meinen, es ist toll, dass man die Karriere fördern will, ne? Aber muss auch nicht bei jedem Spiel sein, um den Jungen dann nach dem Spiel zu erzählen, du hast das und das und das und das nicht gemacht. Das machen dann die Trainer. Dafür sind die Trainer da, die Berater da. Müssen auch nicht alle Eltern machen, weil die Kinder sonst irgendwo nicht auf einen grünen Zweig kommen. Viele werden dann irgendwann nach der U19 aufhören, weil sie nicht die nötige Resilienz hatten oder sonstiges. Also wenn man wirklich einen entscheidenden Tipp geben kann, ist niemals aufgeben. Weil der immer dran bleibt, der wird früher oder später belohnt. Und es gibt etliche Jungs, die jetzt im Oberhaus angekommen sind, die in der U19 aussortiert wurden, die in der U17 aussortiert wurden oder Umwege gehen mussten. Selbst Marco Reus wurde in Dortmund gefühlt weggeschickt, um dann irgendwo der Superstar seines Vereines zu werden. Ne? Dementsprechend immer dranbleiben, Gas geben, dranbleiben, Gas geben, dranbleiben.
Ja, nee, also ja, der schöne Ansicht und gut auf den Punkt gebracht, würde ich auch behaupten. Irgendwo findet sich, glaube ich, immer ein Platz, gerade wenn man, wie du schon gesagt hast, einfach dann bleibt und einfach weitermacht und den Fokus nicht verliert. Da kommen wir auch nochmal zur nächsten Frage. Gibt es etwas, was du dir für den Fußball wünschst?
Ja, sollte einfach wieder mehr Fußball gespielt werden. Also klar, Athletik, okay, es soll jetzt auch nicht alles negativ klingen. Soll jetzt auch nicht irgendwo immer ein Vorwurf sein an einen Trainer oder sonstige, sondern die Jungs sollten einfach mehr Fußball spielen. Und damit meine ich auch die Jungs selbst. Ich habe jetzt gestern, glaube ich, ein Foto gesehen von dir und Alaba Kir. Den kenne ich, also in Anführungsstrichen kenne ich, den habe ich ja schon in Dortmund gescoutet, als er in der U15 war. Und ist ein hervorragender Junge. Ne? Jetzt ist er in der dritten Liga, jetzt muss er irgendwo seinen Weg finden, um dann die dritte Liga doch zu überspielen. Also beim SC Veld spielt ein Oliver Batista Meyer, der ein traumhafter Fußballer ist, der dann von Lautern gewechselt ist. Ne? Und ich sage, wow, traumhafter Fußballer, der sich jetzt erst fängt. Und so kann ich es auch wirklich nur sagen, der Fußball soll einfach nur mehr Fußball werden, weniger Business und die Jugendlichen sollen da wieder mehr Leidenschaft hineinsetzen, mehr Leidenschaft in diesen Sport, mehr Liebe in diesen Sport als in Instagram und Followerzahlen.
Ja, guter Satz. Gute Message auf jeden Fall an die zukünftigen oder heutigen Spieler und Talente. Mit welchen Spielern hast du zusammengespielt, welche auch Profi geworden sind? Du hattest ja schon mal erwähnt. Ich glaube, Bastian Schweinsteiger war, glaube ich, dann eher in der gegnerischen Mannschaft, aber mit dem hast du da zum Beispiel zusammengespielt.
So. Ich hab lange überlegt, Nogai. Ich muss wirklich sagen, ich habe lange überlegt. Ja, auf Anhieb fiel mir da jetzt kaum einer ein, der es jetzt langfristig geschafft hat. Ne? Also klar, bei den Mainzer Amateuren war es ein Christian Demirtas, der dann in Mainz Profi geworden ist und ich glaube auch beim KSC gespielt hat. Aber langfristig gesehen, Florian Hübner ist jetzt in Nürnberg, auch schon jahrelang Zweitliga-Profi. Ich habe hier und da immer wieder mal mit einem mittrainieren können, ne? Oder generell, ich habe jetzt auch, als ich in Mainz war, aber ansonsten haben sich, glaube ich, die Jungs, mit denen ich selbst gespielt habe, immer schwer getan, um sich dann irgendwo lange festzubeißen in der Bundesliga oder zweiten Liga. Ja. Wobei man aber tatsächlich sagen muss, dass der Sprung einfach damals schon sehr, sehr schwer war. Heutzutage ist es simpler, wenn man bedenkt, dass heutzutage auch 16-, 17-Jährige reingeworfen werden. Das gab es früher nicht. Früher gab es mehr Hierarchien und mehr verdienen müssen, um dann irgendwo reinzukommen. Und ich glaube, das Durchschnittsalter, es gibt auch eine Statistik, damals war 22 Jahre und paar Tage, um wirklich gestandener Fußball-Bundesliga-Profi zu werden. Und mittlerweile ist es, glaube ich, irgendwo bei 18 der Durchschnitt, ne? Und dementsprechend ist das alles schnelllebiger geworden. Also zu meiner Zeit, aus meinem Jahrgang, 84er-Jahrgang, ja, wenn ich überlege, gut, wir haben gegen Schweinsteiger, Drohowski und Co. gespielt. Auch ein Thomas Müller in dem Spiel damals war nicht der herausragende Spieler, sondern es war eher Mehmet Ekici. Müsstet ihr auch nochmal was sagen. Der einfach brutal gut war. Selbst ein Badstuber war auch gut, klar, aber so ein Ekici und Co., die waren zum Teil stärker. Deswegen sage ich, also von meinen Jungs, von meinen Mitspielern, um es jetzt auch nochmal zusammenzufassen, waren es jetzt nicht viele, die es oben langfristig geschafft haben, kurzfristig immer wieder mal reingestochen. Ja, aber wie gesagt, das lag daran, dass damals auch so der Umschwung kam und irgendwann dann auf junge Spieler gesetzt wurde. Als ich 23, 24 war, hieß es dann schon, okay, wir setzen jetzt auf junge Spieler. Und ich dachte so mit 23, 24, oh, okay, ich bin jetzt alt. Mhm. Ja, das war so die Zeit, in der der Umschwung kam, dass viele Mannschaften einfach auch finanziell bedingt dann irgendwo auf junge Spieler gesetzt haben.
Okay, interessant. Würde ja bedeuten, also nicht immer der beste Spieler hat auch, sage ich mal, die Chance gehabt, Profi zu werden. Man braucht wahrscheinlich auch einen Förderer, der irgendwie mitspielt, der richtige Trainer oder, sag ich mal, die richtige Lobby, die man dann einfach irgendwie haben muss. Hattest du auch, sag ich jetzt mal, einen größten Förderer? Und wenn ja, wer war das?
Also mein größter Förderer war damals selbst in den Kleinkraben, Ali Chakichi, der mich immer gepusht hat. Das war damals zwar auch nur die, das war zu Beginn, war es die vierte Liga, die Hessenliga, Oberliga. Da habe ich, glaube ich, auch als linker Verteidiger in 6 Spielen 5 Tore geschossen, in den ersten 6 Spielen. Lars Isik, der jetzt Trainerausbilder in China ist, mit dem verstehe ich mich jetzt gut. Der hat, nachdem er mein Trainer wurde und das aber nur kurzfristig war, da hatten wir auch einen guten Austausch, der mir auch Tipps gegeben hat, aber so den Förderer selbst hatte ich nicht. Also ich glaube, wenn, dann war ich so gefühlt mein eigener Förderer. Also ich habe selbst an mir gearbeitet und das Tag für Tag.
Okay. Ja, auch gut. Also du hast es quasi in die eigene Hand genommen und hast da jetzt nicht, sag ich mal, den einen gehabt, der dann dich da quasi hingepusht hat, obwohl natürlich welche da waren, die dich trotzdem gefördert haben.
Also es hat mir keiner was geschenkt, sagen wir es mal so. Natürlich war ich in Kleinkraben 2 Jahre unter Alexander Konrad, dem ich mich auch noch heute gut verstehe, der ja auch für die Eintracht, für Dortmund gespielt hat in Kraben, sehr, sehr wichtig. Und der hat mich dann natürlich auch nach Mannheim geholt, ne? Hat mir auch einen Weg wieder eröffnet. Aber es lag nicht daran, weil er mich gemocht hat, sondern weil ich einfach in diesen 2 Jahren super performt habe. Und ich glaube, einer der besten LVs war in der Liga zu der Zeit und dementsprechend hat er mir den Weg geöffnet. Und das ging ja dann in Mannheim so weiter. Ne? Es war jetzt nicht so, dass ich auch da was geschenkt bekommen habe, sondern auch da mich ins Team kämpfen musste.
Ja. Okay, ja, wichtig auch, ne, dass man sich dann Durchsetzungsvermögen mitbringt oder sich es aneignet, so wie du es ja auch sagst, vielleicht die Kinder oder die Spieler, die jüngeren Spieler, seine eigenen Erfahrungen machen, damit sie auch einfach später vorbereiteter sind auf Dinge, die sie, sag ich mal, überwinden müssen.
Auf geht's zur zweiten Halbzeit.
Genau, also wer ist dein Idol gewesen oder ist es heute noch und warum?
Wer ist mein Idol gewesen? Also ich muss zugeben, dass ich einfach alle Fußballer, die wirklich Fußballer waren, ne? Also jetzt nicht irgendwelche Treter oder sonstiges, für mich waren alle Fußballer Idole. Also klar, Zidane war schon brutal gut. Das war so fußballerisch, wo ich gesagt habe, wow, technisch top, alles. Ronaldo R9 war natürlich auch ein Traum. Ronaldinho, das waren die Jungs, wo man halt gerne zuguckt. Und ich muss tatsächlich zugeben, weil ich ja jetzt auch als im Scouting tätig bin, dass ich die Art von Spielern gerne suche und auch gerne bevorzuge, ist vielleicht falsch, aber für mich sind diese spielintelligenten Jungs, ja, die sind für mich einfach eine Augenweide. Ich mag das, wenn Fußballer wirklich ein hohes Level an Spielintelligenz haben, und dementsprechend sind das alles für mich. Ich ja, Idole kann man es vielleicht nicht nennen, aber es sind Vorbilder, denen man nachgeeifert hat. Ne? Ich kann da auch eine Anekdote zu erzählen. Ich war vor kurzem in Ghana zum Scouten und vielleicht erinnerst du dich so an unsere Zeit zurück, als du gespielt hast. Da war es tatsächlich so, als sie gespielt haben, rief dann der eine Rooney und der andere rief Ronaldo, der andere rief keine Ahnung wer. Ne? Also die rufen sich nach wie vor die Namen derer Idole zu, wenn sie im Training sind. Also gar nicht so die Namen wie wir jetzt, Nogai, Sebastian, sondern also früher war es ja auch bei uns so. Jeder hatte ein Idol oder ein Vorbild und jeder wollte irgendwer sein. Mal war man David Beckham, mal war man Roberto Carlos, keine Ahnung was. Und dieses Unbekümmerte sah ich halt in Ghana so und dementsprechend war jeder Fußballer, der richtig gut war, für mich irgendwo ein Vorbild, von dem man was lernen konnte.
Ja, schöne Antwort und ja, schöne Anekdote auf jeden Fall. Hattest du ein, oder was war dein größtes Highlight in deiner Fußballerkarriere? Hast du da so einen Moment, wo du sagst, das war, da denkst du heute noch dran?
Ja, wir sprechen ja von einer großen Karriere, oder von dem Wort Karriere, also eine Karriere ist eigentlich für mich, wenn jemand schon 200 Bundesligaspiele hat. Ne? Das war eine kleine Karriere oder ein kleiner, ja, wie soll man es nennen? Ein kleiner Ausflug in den bezahlten Fußball, sagen wir es mal so. Aber nichtsdestotrotz, für mich war natürlich alles cool. Also das Testspiel mit den Mainzer Profis, obwohl ich da nur 15 Minuten Einsatz bekommen habe, wurde ich in dem Zeitungsartikel erwähnt, dass ich einen guten Eindruck hinterlassen habe. Und das war für mich immer Beweis dafür, selbst wenn du in 15 Minuten Einsatz bekommst und irgendwo doch in der Zeitung erwähnt wirst, dass du jede Minute nutzen musst. Ne? Und das war für mich cool. Und gefühlt alle Spiele mit Waldhof Mannheim, also letztendlich jedes Heimspiel war ein Highlight. Die Zuschauer oder das Rückspiel bei 60, wir haben das Hinspiel am ersten Spieltag 4-1 verloren, sind dann mit voller Wut nach München gefahren. Das war das Spiel vor der Winterpause, haben 60 4-1 da auch besiegt im Rückspiel. Das war stark. Der SAP-Cup war stark. Die Duelle mit Darmstadt waren stark. Ne? Das ist so. Und natürlich auch jedes einzelne Spiel gegen einen Top-Fußballer. Also das darf man auch nicht vergessen. Ich habe es vorhin erwähnt mit Gomez und Co. Und das ging ja dann mit Mannheim weiter. Also wir spielen damals das erste Spiel, das ich zumindest im Wildpark hatte, gegen KSC. Wir hatten eine richtig gute Truppe aus Altprofis, aber richtig abgezockt und gut. Wir verlieren 2-0 in Karlsruhe und ein 17-Jähriger hat uns damals abgeschossen. Also abgeschossen, zwei Tore geschossen. Ja. Weißt du vielleicht wer? Kannst du es dir vorstellen?
Jetzt weiß ich, weil du es mir nämlich, sag ich mal, in unserem Vorgespräch schon erzählt. Mal erzählt hast, genau. Aber du kannst es gerne verraten. Ja,
ja, es war Lars Stindl, ne? Und da hat man damals schon gesehen, dass der top war. Also egal, wie sie alle heißen, Stindl, Strobel, Mlappa, der damals mit 17 bei 60 richtig gut in Fahrt war, oder auch ein Paddy Helmes in Augsburg. Also für mich waren all diese Spiele, obwohl die Jungs damals ja nicht bekannt waren, die wurden ja dann erst später, ein Jahr später, zwei Jahre später bekannt, waren das Highlights. Ne? Also ich glaube, es gab nicht das eine Spiel, aber es war so, weil ich halt Fußball geliebt habe und nach wie vor liebe, war jedes Spiel irgendwo ein Highlight. Und man muss tatsächlich sagen, es kam auch damals aus jeder Mannschaft gefühlt zwei, drei Jungs raus, die dann irgendwo Profis wurden.
Ja. Ja, ja, schön. Also trotzdem ja, interessante Momente, die du da die jetzt auch einfach mal schilderst, und dass es nicht nur diesen einen Moment gab, umso schöner dann, dass du Fußball immer noch magst. Also hast du ja, sag ich mal, alles richtig gemacht. Gab es damals nochmal, Schwierigkeiten, wo du dich, sag ich mal, körperlich nicht durchsetzen konntest? Oder du hast ja gesagt, du hast ja eh diese Anlaufphase bei Mainz zum Beispiel gebraucht, diese 6 Monate. Und hattest du das danach dann auch überwunden? Also warst du dann hingekommen und das war nie wieder Thema, dass du da dich irgendwie nochmal körperlich noch verbessern musst?
Ich musste tatsächlich körperlich mein ganzes Fußballerleben irgendwo dagegen halten. Ne? Also ich bin jetzt nur 1,71 groß, dementsprechend war ich relativ klein, auch bis zur B-Jugend, war immer der Kleinste, immer der Schmächtigste. Dementsprechend musste ich immer schneller sein als die anderen vom Kopf. Ich musste besser passen, besser schießen. Ich musste mich, glaube ich, mehr strecken, als halt körperlich bevorzugte Jungs, also Jungs, die halt schon relativ schnell groß gewachsen waren, ne? Die dann vielleicht körperlich auch den einen oder anderen einfach mal zur Seite geschoben haben. Und das hat natürlich auch geprägt. Also wenn ich es vergleichen könnte, ich habe damals auch Joshua Kimmich mit 16 oder mit 15 das erste Mal gesehen und ich habe den Bericht doch immer, den ich für mich verfasst habe, dann sag ich so, super Fußballer, coacht gut, war auch ein Leader, war damals schon ein Leader. Ne? Das einzige Fragezeichen, das ich wirklich immer hatte, war, schafft er es körperlich? Und ich durfte auch mit Ralf Rangnick ein paar Mal persönlich sprechen und da haben wir auch über Kimmich geredet. Ich habe ihn dann auch gefragt, was er in Kimmich gesehen hat und er hat gesagt, du, man hat von Anfang an gesehen, dass der Junge oben ankommt. Ne? Der hat ihn ja auch dann damals von Stuttgart zu RB geholt und ich sehe das mit dem Körperlichen gar nicht als Nachteil, sondern das schult Resilienz und dementsprechend, ja, ich musste mein ganzes Leben körperlich Gas geben und in Mainz hatte ich das nach einem halben Jahr, denke ich mal, drinnen, weil, wie gesagt, mein Laktatwert, der erste war nicht gut, weil ich gar keine Ahnung davon hatte, von Ernährung und sonstigem und das hat sich schnell eingependelt und heutzutage, denke ich, pendelt sich das ähnlich schnell ein. Also wenn man vom Kopf schnell ist und das ist wichtiger, dann kann man auch körperliche Defizite wettmachen.
Ja, nee, Kopf ist auf jeden Fall auch wichtig, ja. Ja, und die Einstellung richtig, ja, gehört dir dazu. Würdest du heute, wenn du nochmal zurückblickst, etwas anders machen?
Tatsächlich nicht oder fast nicht. Also das Einzige, die Phasen haben mich geprägt, die haben mich auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich hatte keinen Berater, wie ich es gesagt habe. Ich habe meine Verträge selbst ausgehandelt. Ich habe meine Wechsel selbst entschieden. Das Einzige, das ich tatsächlich wobei zweimal eigentlich anders machen würde, ist, ich hatte einmal eine Anfrage aus Darmstadt, die habe ich abgelehnt, bin dann länger in Karben geblieben, bis ein Jahr, obwohl ich danach zum Waldhof gegangen bin. Das hätte ich eigentlich machen müssen, weil Darmstadt zweimal hintereinander aufgestiegen ist. Dann auch in die neu gegründete dritte Liga, glaube ich, war das. Und das gleiche Schicksal hat mich mit Saarbrücken ereilt, auch wenn jetzt die Waldhof-Fans mir das sicherlich verzeihen, weil Darmstadt und Saarbrücken nicht wirklich die Buddies sind vom Waldhof. Aber ich glaube, die zwei Wechsel, wenn ich etwas hätte anders machen können, dann hätte ich vielleicht diese zwei Wechsel gemacht. Aber wie gesagt, bin zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Es gab einen fließenden Übergang von Spieler zur Scouting, Beraterkarriere oder nach wie vor dem Verbleib im Fußball. Und dementsprechend sage ich, ist alles doch gut verlaufen.
Okay. Dann ja, ist ja immer gut, wenn man dann zurückblickt und sagt, es war eigentlich alles gut, dass es so war und dass man nicht sagt, hätte ich das und hätte ich dies. Und das ist ja genau das, warum man heute die Person ist, die man ist einfach. Ne? Ja, von daher finde ich dir auf jeden Fall zu. Ja.
Da sind wir wieder beim Schlagwort Prozess. Also ich glaube, siehst du auch ähnlich für dich, oder?
Ja, definitiv. Also klar, Prozess, ja. Ich meine, ich sage jetzt mal so, früher war ich halt, sage ich jetzt mal, noch nicht so weit und habe unter anderem auch wahrscheinlich aus diesen Gründen nicht geschafft, weiterzukommen, ne? Weil man vielleicht auch einfach zu früh aufgegeben hat, weil man nicht versucht hat, ich gehe nochmal woanders hin, sondern wie ich ja auch zu Beginn, wie wir das Thema schon hatten, man probiert es überall und irgendwo fällt immer was ab. Ja, da habe ich dann zum Beispiel dann in jungen Jahren einfach früher schon aufgegeben, ja, als Beispiel. Ne? Ja, von daher, aber das prägt ja einen auch, ne? Also ich meine, ja. So ist es, ja. Ja, nee, da kommen wir auch gerne dann noch zur nächsten Frage. Jetzt ist es total spannend. Also, was hättest du dir selbst zu Zeiten, als du gespielt hast, mit deiner heutigen Erfahrung geraten?
Ja, relativ simpel. Also, in der Zeit in Mainz habe ich, glaube ich, einfach zu lang meinen Mund gehalten. Das war. Zumindest ich bin sehr, sehr dankbar für die Chancen, die ich bekomme im Leben. Nichtsdestotrotz hätte ich, glaube ich, nach einem halben Jahr irgendwo dann doch mal vielleicht auch mal einfordern können, so auf Spielzeiten zu kommen oder sonstiges. Ne? Du wirst im Leben heutzutage oft übergangen, wenn du vielleicht mal nicht redest oder ich vergleiche das dann zum Beispiel mit den Spielern, die ich betreue, wenn die auf dem Platz einfach viel zu still sind, dann vergleiche ich das ja mit einem Baby. Also das wüsste ja keiner, ob ein Baby Hunger hat oder nicht, wenn es nicht schreien würde. Also das Baby möchte etwas essen. Mhm. Und dementsprechend kannst du auch auf dem Platz muss halt wie das Baby handeln, dementsprechend auch sprechen oder schreien. Und genauso ist es halt dann auch neben dem Platz. Wenn du merkst, dass du irgendwo lange übergangen bist, dann solltest du das Gespräch suchen. Ne? Heutzutage ist da, glaube ich, die Zündschnur relativ kurz. Wenn ein Spieler schon 3 Spiele nicht spielt, heißt es, hier, ich muss sofort mit dem Trainer reden. Das ist mir dann einen Ticken zu früh manchmal. Aber ich glaube, das wäre das Einzige, was ich mir selbst geraten hätte. Ansonsten denke ich, habe ich vieles richtig gemacht. Intuitiv. Aber das war auch dem geschuldet. Du kennst es selbst vom Pausenhof oder sonstiges. Wenn du fußballerisch gut bist, kriegst du immer einen gewissen Zuspruch da. Anerkennung und sonstiges. Also das ist ja das, was viele auch junge Spieler heute haben, womit sie vielleicht auch nicht gänzlich umgehen können, weil sie auch einen anderen Zuspruch bekommen. Ne? Also heutzutage gibt es 9-Jährige, die schon YouTube-Videos haben oder sonstiges, was mir zu früh ist. Aber Fußballer bekommen, wenn sie gut sind, tatsächlich sehr viel Zuspruch und dementsprechend rein. Also bis auf vielleicht die eine Sache in Mainz, aber ansonsten habe ich, glaube ich, vieles gut gemacht.
Ja, sehr gut, ja. Aber das kann ich bestätigen. Ich hatte das damals nämlich auch, dass ich zu wenig gesagt habe, ne? Also eher aussitzen, aushalten und ne, das ist, würde ich heute auch sagen, ist nicht immer das Richtige, sondern eher sprechen, Kommunikation, ja, absolut. Kann ich bestätigen.
Ja, es ist, glaube ich, noch, um das auch nochmal zu erwähnen, weil viele wollen das schon nach, die wechseln dann im Sommer dahin, dann laufen die ersten 2-3 Wochen nicht so wie gewünscht. Und dann soll schon geredet werden und man denkt an den nächsten Wechsel. Heutzutage spielt man in der E-Jugend 3 Spiele nicht und sagt auch, das ist alles blöd und ich muss wechseln. Mhm. Wenn du dich jetzt an deine Zeit zurückerinnerst, zumindest kann ich das von mir in meiner Jugend behaupten, ich glaube, ich habe nie an meinem Trainer gezweifelt. Es war aber auch keiner irgendwo, ich will nicht sagen, gut, wäre jetzt unfair, den das irgendwo abzusprechen. Aber sie haben halt das gemacht, was sie machen konnten. Ne? Sie haben die Bälle gut aufgepumpt. Wir hatten 20 verschiedene Bälle, mit denen wir trainiert haben. Der eine war zu hart, dann hat man einen Schlüssel reingesteckt und dann wieder ein bisschen die Luft rauszulassen. Dann haben wir ein Eckchen gespielt, dann sind wir von der Mittellinie angelaufen, haben Torschuss trainiert und dann haben wir eine Stunde gespielt. Also heutzutage würde sich ja jedes Elternpaar darüber echauffieren, auch der Trainer ist nicht gut und sonstiges. Wir waren froh, dass wir gespielt haben. Wir waren froh, dass wir Training hatten. Und dementsprechend sage ich, Resilienz ist wichtig, aber alles zu seiner Zeit. Also steck den Kopf nicht in den Sand, weil du jetzt 3 Spiele nicht gemacht hast. Lass aber auch nicht alles über dich ergehen. Und das ist so ein Mittelweg, den jeder für sich finden muss.
Ja, nee, schön gesagt, also richtig gesagt, meiner Meinung nach auch. Dann hätte ich jetzt noch einige Fragen, genau. Und dann kommen wir nochmal zur dritten Halbzeit. Das dauert noch einen kleinen Moment. Ganz, ganz kurz, sage ich mal, in einem Satz, wenn du es schaffst, wie definierst du Erfolg?
Wie definiere ich Erfolg? Erfolg ist für mich ganz klar, wenn man sein Ziel erreicht. Dementsprechend können auch viele kleine Ziele dem vorgesteckt sein. Aber Erfolg ist tatsächlich nicht immer nur Bundesliga zu spielen, sondern oder generell aus der A-Jugend, weil wir jetzt über das Niveau sprechen, aus der U19-Bundesliga direkt in den Profikader zu kommen. Das ist natürlich das Best-Case-Szenario, ne? Aber das schaffen nicht viele. Und für mich ist Erfolg dann auch mal, einen Umweg zu gehen, über die Regionalliga, über die dritte Liga. Und dann aber das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und dann eben am Ende des Tages doch in der Bundesliga anzukommen. Und wenn es jetzt nicht die deutsche Bundesliga ist, dann vielleicht über Österreich den Weg zu gehen oder über das Ausland generell. Man kann auch im Ausland ein Superprofi werden. Wenn man bedenkt zum Beispiel ein Chabot, der jetzt bei Köln Stammspieler ist, der musste über Italien gehen, um dann in die Bundesliga zu kommen. Also ich könnte dir für jeden Fall irgendwo ein Beispiel nennen. Ne? Auch ein Maxi Dietz, der jetzt bei Greuther Fürth zum Teil Stammspieler ist als IV. Der war noch als Jugendspieler, 15 Spieler war der Zehner beim FSV Frankfurt. Bei Freiburg 2, wenn man bedenkt, bei Freiburg 2 letztes Jahr nicht gespielt oder vorletztes Jahr, bevor er zu Greuther Fürth 2 gegangen ist und jetzt ist er Zweitligaspieler. Also für mich ist tatsächlich Erfolg, niemals aufzugeben, alles in die Waagschale zu werfen und sein Ziel nie aus den Augen zu verlieren. Und das ist die klare Definition. Und klar, heutzutage viele junge Fußballer, die auch wenn es jetzt blöd klingt, auch wenn man sagt, dass sie alles haben, alle Möglichkeiten haben, haben sie genauso viele Möglichkeiten, um abgelenkt zu werden, sei es Instagram, sei es Twitter, sei es, keine Ahnung, die PlayStation 5, sei es Mädels, die bei Instagram schreiben, keine Ahnung. Und da ist auch mal ein Erfolg, dem Ganzen zu widerstehen und einfach seinen Fokus auf den Fußball zu legen, um dann langfristig Bundesliga-Spieler zu werden. Ne? Also viele machen dann auch ein Bundesligaspiel, zwei Bundesligaspiele, fünf Bundesligaspiele und dann funktioniert es halt nicht mehr. Ne? Und dann bist du, dann heißt es ja, ich habe fünf Bundesligaspiele gemacht, was auch schön und toll ist. Die Erfahrung wird dir keiner mehr nehmen und die kannst du auch in 20 Jahren in deinem Podcast oder ein anderer sicherlich erzählen. Aber für mich ist Erfolg, wenn jemand wirklich da ankommt, wo er ankommen wollte, vielleicht auch noch einen Step höher und dementsprechend sich da aber auch festbeißt.
Okay. Ja, schöne Formulierung auf jeden Fall. Ja, machen wir einen kleinen Switch und stimme natürlich zu bei allem, was du gesagt hast. Ich habe jetzt nur gerade noch zur nächsten Frage nochmal übergehen will. Genau, Switch, wie gesagt, was denkst du über die Entwicklung des Frauenfußballs?
Ja, super spannend. Wird immer besser. Wird immer besser. Falls die Jungs das hören sollten, liebe Grüße an die Anautis-Brüder, sind die Trainer der Eintracht Damen, auch an Fabi Meyer, den Athletic-Coach, oder an Bayro, die da sehr, sehr verankert sind, die jetzt, glaube ich, heute auf dem Weg sind nach Malmö zu ihrem Champions-League-Spiel. Ich durfte letzte Saison, die Eintracht gegen Bremen sehen. Der Frauenfußball ist im Kommen. Ich finde es auch unfair, dass man da irgendwo Vergleiche zieht zum Männerfußball. Braucht man gar nicht. Die Frauen sind auf ihrem Level gut und es wird immer besser, technisch immer stärker. Und dementsprechend, also ziehe ich einen Hut davor oder generell ziehe ich vor jedem Sportler, der auf dem Niveau sich durchsetzt, einen Hut und gönne es auch jedem dann natürlich auch dementsprechend entlohnt zu werden.
Ja, nee, also ich finde Frauenfußball auch interessant. Ich war neulich jetzt mal beim MSV gegen RB Leipzig. Ein bisschen mehr Zuschauer hätte ich mir tatsächlich gewünscht. Es waren irgendwie nur um die 550. Ich glaube, in Frankfurt sieht es ja auch nochmal ein bisschen anders aus. Aber ja, die Entwicklung ist, glaube ich, auf jeden Fall vorhanden und wird auch immer interessanter, glaube ich. Ja.
Die Frauen trainieren auch jeden Tag und ich denke, mindestens genauso hart wie die Männer. Ne? Alles unter den möglichen oder gegebenen Möglichkeiten. Das ist für mich, letztendlich ist das für mich ein Sport, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich hier Hate-Kommentare bekomme, aber es ist mehr, für mich ist Frauenfußball definitiv ein richtiger Sport, mehr als irgendwo GTA 5 auf einem Level zu spielen.
Kommen wir zur nächsten Frage. Was hast du damals gelernt, was du heute noch anwendest?
Ja, ich glaube, das ist die Resilienz. Das ist das, was mich nach wie vor begleitet. Das niemals aufgeben, das an seinen Zielen festzuhalten, das natürlich dann auch weiterzugeben an die Jungs, die ich betreue. Ja, aber ich denke, das hat mich am meisten geprägt, damit fahre ich am besten. Und ansonsten kann ich jedem, egal ob jungen Fußballer oder Fußballer, nur raten, dass es normalerweise nichts Besseres gibt. Es macht mehr Spaß, als nur die Jogging-Schuhe anzuziehen und laufen zu gehen. Im Fußball kannst du netzwerken wie sonst wo. Jeder macht irgendetwas, jeder kennt irgendjemanden und dementsprechend all das Ganze. Also der Fußball hat mir enorm viel für mein Leben gegeben und ich kann, glaube ich, vieles, was ich im Fußball erlebt habe, auf das Leben runterbrechen und umgekehrt genauso.
Okay. Surround yourself with excellence. Was meinst du damit?
Ja, relativ simpel. Umgib dich halt wirklich mit richtig guten Leuten, mit Leuten, die dich weiterbringen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen, den Erfolg zu haben. Ne? Dementsprechend natürlich, klar, unabhängig der Familie. Aber wenn du kennst es ja selbst, du sprichst ja oft von Motivation und Mindset, wenn du dann mit Leuten dich unterhältst, die dann vielleicht schon in dem Business sind, die dir was davon erzählen können, die deinen Weg auch gegangen sind, dann macht es auf jeden Fall Spaß und ist ertragreicher, als wenn du mit Leuten sprichst, die dir deine Träume kleinreden und sonstiges oder absolut. Oder sagen, dass du sowieso nicht schaffst. Dementsprechend surround yourself with excellence und gib dich immer mit mit den richtigen guten Leuten, ne? Die dich auch wirklich fördern.
Ja, ja, kann ich
fördern und fordern.
Ja. Ja, absolut, ja, bin ich auch dabei. Wer war dein härtester Verhandlungspartner?
Da gibt es eigentlich keinen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich schon 100 Verträge ausgehandelt habe.
Okay.
Ich glaube, das war wie in allem. Es hat einen Anspruch an mich selbst. Dementsprechend habe ich hier und da vielleicht mit 19, 20 eher nachgegeben, wenn ich meinen Vertrag ausgehandelt habe, als dass ich es dann später gemacht habe. Es kam mir auf jeden Fall zugute, um die Verträge meiner Jungs auszuhandeln. Da ist jetzt keiner irgendwo auf der Strecke geblieben, sagen wir es mal so. Und dementsprechend habe ich eine Erwartungshaltung an mich selbst und die versuche ich da irgendwo immer zu erfüllen. Und man nimmt dann, wenn man wirklich auch mit offenen Augen durch die Welt geht, immer etwas mit, was man verbessern kann. Dementsprechend bin ich nach wie vor mein bester Verhandlungspartner, aber auch mein schwerster.
Okay. Gibt es etwas, was du nicht so gut kannst und wo du dich verbessern möchtest?
Ja, natürlich. Also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt der perfekte Mensch, der ich sein will. Nein, nein. Kann in gewissen Punkten oft nicht so gut Nein sagen. Also zumindest, wenn es um meine eigenen Interessen geht, wenn es jetzt um andere Interessen geht oder die der Spieler, die wir vertreten oder die ich vertrete, dann geht das relativ leicht. Aber wenn ich das jetzt, wenn es um meine Person geht, dann ist es natürlich, fällt mir das auch manchmal schwer. Aber nichtsdestotrotz. Ja, ich glaube, das ist der Ansatz, den ich auf jeden Fall verbessern könnte.
Okay, und da kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage in der zweiten Halbzeit. Und die hat jetzt gerade mal nichts mit Fußball zu tun, es sei denn, es ist die Stadionwurst. Also, was ist dein Lieblingsessen?
Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt. Das war tatsächlich so das Sonntagsmahl bei uns zu Hause. Also dadurch, dass ich ursprünglich aus Polen komme, mag ich natürlich die Klöße mit Hähnchenbrust oder auch mit Rotkraut oder mit Weißkraut. Das ist so schon eher das deftige Essen und dem kann ich ganz viel abgewinnen.
Okay, sehr schön. Ja, wie schon angekündigt, die Nachspielzeit, dritte Halbzeit, die Entweder-Oder-Fragerunde. Da habe ich jetzt nochmal 6 Fragen für dich und solltest dir im besten Fall etwas davon aussuchen können, wenn du dich natürlich wenn du dir keine Feinde machen willst, dann musst du halt gucken, ob du die dann beantwortest oder nicht. Ne?
Ich beantworte alles.
Okay, super. Ja, da fange ich aber direkt an. Du hast ja bei Mainz und bei Waldhof Mannheim gespielt. Demnach, ja, Mainz 05 oder Waldhof Mannheim?
Gute Frage. Ja, Waldhof Mannheim.
Okay. Ja, als Fußballer macht man ja auch manchmal, sag ich mal, Lattenschießen, was ja auch irgendwie so eine kleine Challenge geworden ist mittlerweile. Ja, deswegen die Frage, Lattenschießen oder lieber im Café Latte Macchiato trinken?
Ne, Lattenschießen, ganz klar.
Okay. So, nächste Frage. Mit wem würdest du lieber verhandeln? Markus Brösche oder Christian Heidel? Oder hast du vielleicht auch schon? Das muss ich ja nicht sagen, aber.
Sagen wir mal so, wir saßen schon mit Markus Krösch am Tisch. Ich weiß gar nicht, wer der. Gibt es einen leichteren Verhandlungspartner? Nein, natürlich wäre mir das lieb, wenn man mit beiden am Tisch sitzen würde, ne? Einmal mit dem. Letztendlich geht es ja ums Business.
Ja, ja.
Aber ich glaube, Markus Krösch ist ein super Typ. Dementsprechend sage ich Markus Krösch.
Okay. So, wenn wir dann, sag ich mal, aufs Taktische kommen oder taktische Belange, sag ich mal, alles nach vorne werfen, also Brechstange oder Tiki-Taka-Fußball?
Warte mal, Brechstange ist Kick and Rush, Englisch, ne?
Ja, so nach dem Motto, alles nach vorne, oder? Und mit dem Kopf durch die
Wand. Ja, alles nach vorne finde ich natürlich schon mal super, ne? So 3-4-3 und auf Attacke, super. Ja, aber Tiki-Taka auch, um Tore zu erzielen. Tiki-Taka.
Doch. Tiki-Taka? Tiki-Taka. Okay. Ja, dann nächste Frage. Sehr umstritten. Wir sind jetzt gerade auch, sag ich mal, per Video online, der Video Assistant Referee. Genau, was bevorzugst du? Video Assistant oder Tatsachenentscheidung?
Tatsachenentscheidung.
Okay. Und dann kommen wir zur allerletzten Frage, und das ist auch etwas, was meine Zuhörer dann auch immer stark interessiert. Ja, große Rivalität in der türkischen Super League zwischen Galatasaray und Fenerbahce. Daher die Frage, welchen Verein würdest du, sage ich mal, wählen?
Boah, das ist... Ich war, guck mal. Ich habe etliche Fener-Sympathisanten, ich habe auch Gala-Sympathisanten. Wenn ich jetzt Beşiktaş sage, tötest du mich.
Nee, alles gut. Du kannst auch sagen, 50-50, also wenn du dich da jetzt nicht...
Sicherlich 50-50. Wichtige ist ja, dass das Gelbe dabei ist. Ne? Ihr habt ja Gelb-Rot, die anderen haben Gelb-Blau. Ja. Wir belassen es beim Gelben. Also Schwarz-Weiß muss jetzt nicht unbedingt sein. Lediglich bei der Eintracht.
Obwohl, ich glaube, die Gelbtöne sich auch unterscheiden, aber das ist nochmal
ein anderes Thema. Ja, stimmt. Bei euch ist eher Orange, ne?
Geht so ein bisschen ins Orange über, ja. Ja, also das war...
Ich finde es, nur kurz, ich finde es super, wenn die Super League mehrere Mannschaften hat, die um die Meisterschaft kämpfen, wenn es nicht so eintönig ist wie in der Bundesliga, dann finde ich es super. Aber die Fans natürlich in der Türkei sind halt schon krass, ne? Hat man jetzt wieder beim Spiel Gala gegen Bayern gesehen, gehört.
Absolut, ja.
Selbst die Jungs von Bayern München waren beeindruckt und dementsprechend, solange das so ist, ist alles cool.
Ja, und da kann ich tatsächlich schon mal was anteasern. Also ich werde auf das Champions League-Spiel gehen, Galatasaray gegen Manchester United. Ich bin schon sehr gespannt, was da so für eine Stimmung herrschen wird, ja.
Sehr gut. Dann freue ich mich schon mal auf den Vlog oder das Video oder was auch immer da kommt.
Ja, da wird mit Sicherheit auch was kommen, genau, mit meinem Kollegen dann. Ja, sehr von cool. Daher, ja, Sebastian, vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit, für das Interview. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Also mir hat es total Spaß gemacht und habe mich sehr gefreut, dass wir zusammen uns einmal austauschen konnten.
Ich bedanke mich natürlich auch bei dir vielmals, Nogai. Danke auch für die Idee oder die Anfrage. Dementsprechend dir auch viel Erfolg für die Zukunft. Ein großes Format, egal in welche Richtung. Mach's es gut und wir bleiben sowieso in Kontakt und in Verbindung.
Ja, definitiv. Danke dir.
Danke dir auch.
Das war das Podcast-Interview mit Sebastian Geider. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann abonniert meinen YouTube-Kanal jagon-cmg und folgt mir auf Instagram jagon.cmg.de. In der 4. Podcast-Folge werde ich wieder einen spannenden Gast interviewen, sodass es sich lohnt, dabei zu bleiben. Bis dahin, euer Jagon.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.